Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauft mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauft mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du.
Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die große Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er's geliebt, begnadigt je und je, dann jauft mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauft mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. In Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Mut. Wenn ich im Geist sehe sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du.
Nur zögernd spreche ich über meinen Weg vom Zweifel zur Gewissheit. Warum? Weil es missverstanden werden kann. Man könnte mir nämlich unterstellen, ich wollte mich damit in den Vordergrund schieben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte nicht mich, sondern Jesus Christus groß machen. Ein anderer Grund, weshalb ich darüber spreche, ist folgender. Wir leben heute in einer Zeit der Überbetonung des Verstandes. So wichtig zwar der Verstand ist, so fallen doch die eigentlichen Entscheidungen nicht im Verstand, sondern in unserem Herzen und Gewissen, in unserer Existenz. Auch um dieser Überbetonung des Intellekts zu begegnen, möchte ich ein Zeugnis von dem ablegen, was das Herzstück meines Lebens bildet. Dadurch hoffe ich in aller Bescheidenheit, Zweifelnden helfen und sie aufmuntern zu können, es künftig mit Jesus Christus zu wagen. Gleichzeitig möchte ich Glaubende stärken. In meinen Kinderjahren waren mir Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist absolute Wirklichkeiten. Ich stand im hellen Licht kindlicher Gewissheit. Aber dann kam ich in die sogenannte Sturm- und Drangperiode meines Lebens, in die ja jeder junge Mensch hineinkommt. Mein sonniger Kinderglaube geriet in eine Krise. Wohl schlichen mich auch Zweifel an, aber nicht so, dass sie quälend an meinem Glauben genagt hätten. Nein, ich lebte aber jetzt aus einer falschen Mitte. Ich lebte aus dem eigenen und nicht aus dem Kindesverhältnis zu Gott. Die falsche Mitte war, mit einem Wort gesagt, die Welt. Ich lebte nicht mehr aus dem Wort Gottes als der Richtschnur, sondern aus meiner eigenen Weltanschauung, meinen eigenen Gedanken und Meinungen. Das war bei mir die eigentliche Sünde. Damit war aber bei mir notwendigerweise die prägende Rückverbindung mit dem dreieinigen Gott preisgegeben. Diese Preisgabe vollzog sich nicht in einem flammenden Protest gegen Gott und gegen Jesus Christus. Bei mir war es mehr Christus Vergessenheit und Christus Vernachlässigung. Aber die ist ja, gerade weil sie scheinbar harmlos ist, doppelt gefährlich. In diesem Stadium halber Jesusvergessenheit erging an mich eine entscheidende Einladung. Sie führte zur Wende in meinem Leben. In meinem westfälisch-sauerländischen Heimatort Halfer bei Lüdenscheid wohnte ein treuer, schlichter Knecht Gottes. Früher war er ein radikaler Kommunist und Gottesleugner gewesen. Der war zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Von Beruf war er Schreiner. Nun stand er als froher Jünger Jesu tagsüber an seiner Hobelbank. Eine Universität hat er bis zur Stunde noch nicht von innen gesehen. Aber er war seit seiner Lebensübereignung an Jesus in der hohen Schule Gottes gewesen und er kannte seine Bibel. Dieser Zeuge Jesu sagte eines Tages zu mir, als ich 17,5 Jahre alt war, »Du, Gerhard, besuch mich doch mal. Wir beide wollen mal miteinander reden.« Ich ahnte von vornherein nichts Gutes, aber ich dachte, sei kein Feigling, und so sagte ich zu ihm, ich komme. An dem verabredeten Abend kam ich. Ich erinnere mich noch sehr genau. Wir setzten uns zusammen auf die Küchenbank. Die Bibel lag vor uns auf dem Tisch. Er fackelte nicht lange, sondern steuerte kerzengrad das Ziel an. Gerhard, du weißt das doch alles, dass du dich zu dem Herrn Jesus bekehren musst. Warum tust du das denn nicht? Warum machst du nicht ernst damit? Ich antwortete, ja, ich möchte schon, aber was denn aber? Aber ich fühle nichts. Das muss einem doch plötzlich so ganz klar werden und man muss auf einmal anfangen zu jubilieren und ich spüre das doch nicht. Ich weiß noch genau, dass ich damit das für mich Entscheidende gesagt hatte. Ich wartete also auf Gefühle. Ich war nicht so weit von Christus entfernt, als dass ich nicht in guten Stunden mit ihm hätte ernst machen wollen. Dabei glaubte ich, bei diesem bewussten Akt der Lebensübereignung an Christus müsste es schier wie ein elektrischer Funke von oben bis unten durch den Körper gehen, plötzlicher Jubel, plötzliche Seligkeit. Ich sage das ganz ehrerbietig. Denn manche haben es ja so erlebt. Ich brauche nur an den berühmten französischen Mathematiker Blaise Pascal zu erinnern. Aber ich habe es nicht so erlebt. Ich bin sogar froh darüber. Denn so kann ich vielleicht vielen eine Hilfe sein, die da meinen, die Entscheidung für Jesus Christus verbände sich mit einer starken Gemütserschütterung und mit einem bestimmten, festgelegten Gefühlsablauf. Nein, Es gibt keinen Bekehrungsschematismus. Darum hören Sie bitte. Ich habe bewusst mit Jesus Christus eine verbindliche Sache gemacht und ihn in das Zentrum meines Lebens gerückt. Die Sache war so. Mein väterlicher Bruder sagte zu mir, seit wann kommt es denn auf Gefühle an? Kommt es nicht auf deine Übergabe an? Dann tat er etwas Entscheidendes. Er sagte, so, und nun gehen wir beide zusammen auf die Knie. Zuerst bete ich und dann betest du. Der hohe Priester Gottes kniete nieder. Ich ebenfalls. Dann betete er, nüchtern und ohne jeden Gefühlsüberschwang. Als er Amen gesagt hatte, wusste ich, dass ich jetzt an der Reihe war. Ich kann es nur in aller Keuschheit, aber ich muss es auch in aller Bestimmtheit sagen. In diesem Gebet habe ich eine klare Entscheidung meines Herzens und Willens für Jesus Christus getroffen. Dort kam es zu einem ernsten Zerbruch meiner Autonomie, dieser schweren Sünde der Selbstgesetzgebung. Bei meiner Entscheidung für Jesus kam es zu einem klaren Kommandowechsel. Jetzt stand er auf der Kommandobrücke und nicht mehr ich. Von einem plötzlichen Jubelgefühl nichts. Von einem religiös-seelischen Starkstromschlag nichts. Aber ich bin von meinen Knien aufgestanden als einer, der dem König der Könige einen Fahneneid seines Herzens und Willens für das ganze weitere Leben geleistet hat. Das hat mich froh gemacht.
Einer gekommen zu sterben für mich, darum sei er mir ewig gegrüßt. An dem Kreuze nahm er meine Sünden auf sich, ja, er hat dort für sind dort an dem Kreuz, sie sind fort durch das Kreuz, denn sie sanken mit Jesus ins Grab. Meine Sünden trug er und sein Blut floss für mich und so nahm er die Sünden. Vertrau ihm allein, denn er starb ja dir Sünder zu gut. Ach, es mögen der Sünde unzählige sein, sie sind alle getilgt durch sein Blut. Sie sind dort an dem Kreuz, sie sind fort durch das Kreuz, denn sie sanken mit Jesus ins Grab. Meine Sünden trug er und sein Blut floss für mich und so nahm er die Sünden.
Ich habe es mir zu einer geistlichen Lebensordnung gemacht, jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Immer, wenn ich die Bibel lese, begegnet mir in ihr eine strahlende Gewissheit. Dort lese ich zum Beispiel, Gott hat mich angenommen, oder wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Oder wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben gekommen sind. Oder Gott hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Bitte, das sagt Jesus selber. Und die Männer der Bibel bezeugen alle, wir wissen, wir sind gewiss. Frage, warum sollte ich da zweifeln? Sollte meine eigene Autorität größer sein als die Jesu Christi und der Apostel? Nein. Darum ist mein Weg zur Gewissheit immer wieder der Weg von mir weg und zum Zeugnis der Heiligen Schrift hin. Weg von meinen Ansichten und Meinungen, weg von meiner Philosophie, weg von meinem kleinen Horizont und hin zu Jesus, zu seinem Wort und zu seiner universalen Weite. Nun können Sie zweifeln und einwenden, die Bibel ist doch auch nur von Menschen geschrieben. Das bestreitet ja auch niemand. Aber dieselbe Bibel sagt, von Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist. In der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert hieß es, die Bibel widerstreitet der natürlichen Vernunft. Wir können nur anerkennen, was der Vernunft standhält. Nun, in welch eine Finsternis uns das Licht der natürlichen, der autonomen Vernunft, die nicht nach Gottes Wort fragt, geführt hat, bezeugen die zwei Weltkriege und die Konzentrationslager. In der Hitlerzeit hieß es, die Bibel ist ein Judenbuch. Dabei greift kein Buch so sehr die Juden an, aber auch uns, wie die Bibel. Denn die Bibel ist kein Judenbuch, sondern das Buch Gottes an die Menschheit. Heute sagt man, die Bibel ist durch ihr Weltbild nicht mehr zeitgemäß. Auch dies ist falsch, denn Weltbilder sind immer die Erzeugnisse von Menschen. Jesus aber als ganzer Mensch und ganzer Gott ist das Ende der von Menschen gemachten Weltbilder. Darum ist die Bibel an der Weltbildfrage nicht interessiert. Die Bibel ist immer zeitgemäß, weil Jesus und sein Erlösungswerk immer zeitgemäß sind. So könnten wir mit den Einwänden und Zweifeln fortfahren. Die Einwände und Zweifel vergangener Tage sind versandet und verweht. Und die Einwände und Zweifel heutiger Tage werden versanden und verwehen. Der Teufel will nicht, dass wir Gewissheit und Frieden des Herzens haben. Darum gibt es den Zweifel. Der Zweifel kommt von dem Widersacher Christi. Die Heilige Schrift nennt ihn den Lügner von Anfang. Der Zweifel kommt aber auch aus unserem eigenen Herzen. Mit der Gewissheit und dem Zweifel ist es so. Die Gewissheit des Glaubens wurzelt in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Genauer gesagt, in der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und der Zweifel? Er ist darum möglich, weil die Gewissheit des Glaubens anderer Art ist, als zum Beispiel die Gewissheit naturwissenschaftlicher oder mathematischer Erkenntnis. Dass 3 mal 3 gleich 9 ist, ist eine Erkenntnisgewissheit der Mathematik. Wenn ich einen Gegenstand loslasse, so fällt er auf die Erde. Das ist eine objektive Naturerkenntnis. Wir alle können das mit unseren Sinnen wahrnehmen. Dies ist also eine Gewissheit der Wahrnehmung. Der Glaube geht aber über den Bereich des Sichtbaren und des Wahrnehmbaren wie des Mathematischen hinaus. Darum sind Glaubensaussagen immer dem Verdacht ausgeliefert, willkürlich zu sein. Denn der Glaube hat es mit der unsichtbaren Wirklichkeit zu tun. Gottes Wort sagt, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Schauen Sie, darum ist der Zweifel möglich. Nun kann ich an mir selbst Folgendes beobachten. Schaue ich auf Jesus Christus und vertraue ich ihm und seinem Wort und Werk, dann wird mein Herz mit tiefer und froher Gewissheit beschenkt. Weil diese Gewissheit aber nicht auf objektiver Naturerkenntnis basiert, sondern eine Gewissheit anderer Art ist, darum ergibt sich für mich dies. Schaue ich von Jesus Christus weg und leihe ich der zischenden Schlange mein Ohr, sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott sich wirklich in Jesus Christus geoffenbart haben? Dann kriecht der Nebel des Zweifels heran. Der Zweifel stammt aus dem unentschlossenen Hin- und Herschwanken zwischen dem Vertrauen auf Jesus und dem Zurückfallen auf mich selbst, auf meine eigene Vernunft, meine eigene Meinung. Der Jakobusbrief bezeichnet den Zweifler als den Mann mit der gespaltenen Seele. Der Zweifler ist der unstete Mensch, derjenige, der nicht im Vertrauen zu Jesus und dem Wort Gottes bleibt. Weil der Zweifel Mangel an Vertrauen zu Jesus ist, darum ist der Zweifel Sünde. Wir müssen mit der Sünde brechen und unser ganzes Vertrauen dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus schenken und dann bei Jesus bleiben. Dann dürfen wir als Gottes frohe Leute in getroster Gewissheit unsere Straße ziehen, hier durch dieses Leben hinein in die Ewigkeit.
Es ist einer am Kreuze gestorben für dich, und da ist für dich Frieden gemacht. Sie ernahm deine Sünden und opferte sich, dadurch ist dir Erlösung gebracht. Sie sind dort an dem Kreuz, sie sind fort durch das Kreuz, denn sie sanken mit Jesus ins Grab. Deine Sünden trug er und sein Blut floss für dich und zu nahe.